Er war einer der besten Spieler aller Zeiten. Ferenc Puskás, der galoppierende Major. Mit seinem magischen linken Fuß schoss er für Ungarn und Real Madrid unglaubliche Tore. Feierte historische Erfolge, kassierte aber auch tragische Niederlagen. Er war der Kapitän der besten Mannschaft der Welt, doch ausgerechnet der WM-Titel blieb ihm verwehrt. Und Puskás Leben abseits des Platzes war ebenso dramatisch wie beeindruckend. Ein genialer Fußballer, der dank Menschlichkeit, Bescheidenheit und über 1000 Toren zu einer von 100 Fußballlegenden wurde.
Sie sind die berühmtesten, Pelé, die erfolgreichsten, Kroos, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das Berner Wankdorfstadion am 4. Juli 1954. Es läuft das legendäre WM-Endspiel Deutschland gegen Ungarn. Unaufhörlich prasselt der Regen auf dem Platz, auf dem Deutschland gerade das schon verloren geglaubte Spiel nochmal gedreht hat. Ihr erinnert euch.
Abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor!
Und Deutschland führt kurz vor Schluss damit mit 3:2. Doch jetzt wirft Ungarn nochmal alles nach vorne. Angeführt natürlich von ihrem Superstar und Kapitän, dem Major Ferenc Puskás, dem damals vielleicht besten Fußballer der Welt, den die Fußballexperten von Spielverlagerung.de so beschreiben.
Mit seinem Schuss konnte er einen Büffel töten. Mit seinem Herzen ganze Mannschaften niederringen. Mit seinem Spielwitz gegnerische Trainer in den Wahnsinn treiben.
Und beim Turnier in der Schweiz wollte Puskás jetzt Geschichte schreiben und seine Ungarn, die damals beste Mannschaft der Welt, auch zum offiziellen Weltmeister machen. Unter seiner Regie hatte Ungarn seit 1950 den Weltfußball dominiert. 31 Länderspiele in Folge nicht verloren, 1952 Olympiagold abgeräumt und 1953 sogar England zu Hause in Wembley geschlagen, als erste nicht-britische Mannschaft überhaupt und dann auch noch mit 6:3. Die Revanche in Budapest, kurze Zeit später, verloren die Engländer dann sogar mit 1:7. Ungarn war also der Top-Favorit auf den WM-Titel 1954 gewesen, hatte dort in der Vorrunde ja dann auch Deutschland mit 8:3, also in der Gruppenphase, besiegt. Doch beim erneuten Aufeinandertreffen im Finale, im Regen von Bern, drohen ihnen jetzt die Fälle davon zu schwimmen. Puskás stemmte sich gegen die Niederlage, gab alles, aber er war angeschlagen, verletzt am Sprunggelenk. Eine Nachwirkung aus dem Vorrundenduell gegen Deutschland, als ihm Werner Liebrich rüde in die Geräten gesprungen war. Puskás hatte deswegen das Viertelfinale und das Halbfinale verpasst und konnte das Finale nur mit Schmerzen antreten, aber er beißt jetzt nochmal auf die Zähne. Dann ein schneller Pass, Puskás startet, kommt mit seinem berühmten linken Fuß, mit dem er so präzise schießen kann wie ein Scharfschütze, im Strafraum an den Ball und schiebt ihn im Fallen unter Toni Turek hindurch ins Netz.
Kein Stürmer kam mit einem solch wundervollen linken Bein zur Welt wie er.
Das sagte der große Pelé später über ihn und natürlich ist der Jubel über den Ausgleichstreffer auch unbeschreiblich groß. Doch dann erstirbt er urplötzlich.
Schuss, aber nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor, Puskás abseits.
Und der Schiedsrichter gibt das Tor nicht. Puskás hebt die Hände, schaut fragend, verzweifelt und glaubte auch Jahre später noch an eine Fehlentscheidung.
Ich habe die Filmaufnahmen gesehen. Das war nie und nimmer abseits. Aber gegen die Schiri-Entscheidung konnte man eben nichts machen.
Während die Deutschen nach Schlusspfiff jubelten, standen die Ungarn wie begossene Pudel im Regen. Und von Puskás ist später rückblickend dieses Zitat überliefert.
Ich habe 1000 Tore geschossen, aber ich würde sie alle hergeben für dieses eine, das ich nicht gemacht habe.
Ausgerechnet im WM-Spiel endeten die großen ungarischen Träume, die große ungarische Siegesserie und ihre Vorherrschaft in der Fußballwelt. Ungarn sollte nie wieder auch nur in die Nähe solcher Erfolge kommen, was vor allem politische Gründe hatte, aber damit indirekt auch mit Puskás zu tun hatte. Puskás hatte sich in Ungarn den Ruf eines Volkshelden erspielt. Die Erfolge mit der ungarischen Nationalmannschaft zwischen 1950 und 1954 hatten wir schon angesprochen. In 85 Länderspielen schoss Puskás 84 Tore und er hatte auch auf Clubebene brilliert. Bei seinem Verein Kispest Budapest, der nach dem Zweiten Weltkrieg zum Militärclub Honved Budapest wurde und einige Jahre als beste Mannschaft der Welt galt. Hier brillierte Puskás mit seinen Dribblings, seinem taktischen Verständnis und dem harten und platzierten Schuss. Er schoss nahezu ausschließlich mit links, sein rechtes Bein nutzte er nur zum Stehen. Sein Vater, der gleichzeitig sein erster Trainer war, soll ihn regelmäßig so angeschnauzt haben.
Mit deinem linken Fuß allein wirst du Faulpelz nie ein Großer.
Der Papa sollte sich irren, seinem linken Fuß und seiner herausragenden Interpretation der Position des linken Halbstürmers verdankte Honved 6 Meistertitel, den letzten mit Puskás 1956, und er verdankte diesem Fuß seine Weltkarriere. Doch zunächst kam die Politik ins Spiel. Die Politik, die sein Leben quasi seit seiner Geburt bestimmte. Ferenc Puskás wurde 1927 in Budapest geboren, aber als Sohn eines Donauschwaben, einer deutschstämmigen Minderheit in Ungarn. Deshalb sprach er auch hervorragend Deutsch und sein ursprünglicher Name lautete Franz Purcelt. 10 Jahre später ließ sein Vater aber den Familiennamen auf Druck der ungarischen Regierung magyarisieren. Reichsverweser Miklós Horthy wollte damals nämlich ethnische Minderheiten in Ungarn assimilieren, um die ungarische Identität zu stärken, also die nationale Einheit zu fördern. Und Vater Puskás versprach sich selbst berufliche Vorteile und änderte dann den Familiennamen auf Puskás und seinen und den Vornamen seines Sohnes zu Ferenc. Um den Militärdienst im Zweiten Weltkrieg kam Puskás zum einen wegen seines Alters herum, aber auch wegen seines großen fußballerischen Talents. Später wurde er dann zum Major ernannt, weil sein damaliger Verein Kispest vom ungarischen Verteidigungsministerium übernommen und in Honved umbenannt wurde. Honved heißt so viel wie Verteidiger des Vaterlandes und die Spieler bekamen dann automatisch militärische Dienstgrade zugeordnet. Und Puskás wurde, ohne jemals Militärdienst geleistet zu haben, zum Major. Bekam ja dann später auch den Spitznamen auf dem Fußballplatz galoppierender Major. Puskás war 29 Jahre alt, als die russische Armee Ende Oktober 1956 den ungarischen Volksaufstand blutig niederschlug. Honved war zu dem Zeitpunkt gerade bei einem Europacup-Spiel in Bilbao, als die Mannschaft die Nachricht des gescheiterten Aufstandes erreichte und sie den Befehl erhielt, umgehend die Heimreise anzutreten. Puskás und einige andere Spieler, andere große Spieler von Honved, widersetzten sich. Neben Puskás waren das vor allem Koksic und Csibor. Sie blieben alle im Exil. Puskás zunächst in Wien, wohin seine Frau und Tochter geflüchtet waren. Der Untergang Ungarns als Fußballmacht war damit besiegelt, denn nicht nur einige Stars blieben im Ausland, insgesamt sollen damals 56 etwa 10.000 bis 12.000 registrierte Fußballer im Zuge der Unruhen aus Ungarn geflüchtet sein, was natürlich den gesamten Fußball im Land um Jahrzehnte zurückwarf.
Der ungarische Fußballnachwuchs verlor seine großen Helden und die Kinder ihre Vorbilder. Die spielten jetzt im Ausland, in Barcelona. Bei Real Madrid waren in Ungarn auch medial damals nicht mehr präsent. Und wir wissen heute, dass sportliche Vorbilder junge Menschen ermutigen, Sport zu treiben. Das sollte man nicht außer Acht lassen.
Und diese Vorbilder fehlten damals nach 1956 im Land und die abtrünnigen Helden, die fielen in Ungnade, wurden in Abwesenheit zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Republikflucht, also Fahnenflucht.
Die kommunistischen Machthaber hatten versucht, ihn als Helden des Regimes aufzubauen, als fantastischen Sportler, der aus armen Aberverhältnissen kam, aus dem Proletariat und deshalb ein loyaler Anhänger des Regimes war. Aber dieses Bild wurde nach 1956 dann plötzlich zum Problem für das Regime. Sie mussten ein neues Bild von ihm zeichnen, das eines Regimegünstlings, der alle ihm gegebenen Vorteile nur schamlos ausgenutzt und die Arbeiterklasse verraten hatte und bei der ersten Möglichkeit, die sich bot, abtrünnig wurde.
Hogy szocialista sportolóvá vált volna, a kiskapukat kereste, és visszajött a dolgozóné bizalmával, és utána jött ez, hogy disszidens meg egyebek. Aztán...
Das erklärt hier der ungarische Journalist György Csülösi in einer ungarischen Puskás-Doku. Das kommunistische Regime warf ihm dann in den Folgejahren einige Knüppel zwischen die Beine, versuchte sein Bild in der ungarischen Öffentlichkeit, das des ungarischen Volkshelden, zu demontieren und ihn als Vaterlandsverräter zu diskreditieren. Die in solchen Fällen damals nicht unüblichen Attentatsversuche unterließ das kommunistische Regime allerdings. Vor allem Puskas Popularität und Beliebtheit waren trotz allem, auch wenn viele Ungarn die Propaganda der Kommunisten abkauften, immer noch viel zu groß und ist es bis heute auch geblieben. An den traute sich keiner ran. Als Puskas 1981 mit staatlicher Genehmigung und nach 25-jähriger Abwesenheit erstmals wieder nach Ungarn einreisen durfte, wurde er von der Staatsführung zwar distanziert behandelt, vom Publikum aber frenetisch gefeiert, obwohl man den Leuten dort ein Vierteljahrhundert eingetrichtert hatte, Puskas zu hassen. Man hatte ihn in der Heimat trotzdem nicht vergessen und vor allem das nicht, was er für den Fußball dort getan hat.
Das haben wir György Sepesi zu verdanken, dem damaligen Präsidenten des Fußballverbandes. Der betrieb bei der kommunistischen Partei Lobbyarbeit, damit sie Puskas vergaben und ihm erlaubten, nach Hause zu kommen. Und das durfte er dann auch für ein Altherren-Benefizmatch, bei dem ihn die Fans dann feiern konnten.
"2001 wurde Puskas dann auch zum ungarischen Sportler des 20. Jahrhunderts gewählt. 1956 war aber versucht worden, ihm alle nur erdenklichen Steine in den Weg zu legen. Die Kommunisten hatten auch bei der FIFA gewaltig Druck erzeugt, sodass der Weltverband ihn erstmal bis 1958 sperrte. 2 Jahre, in denen Puskas, der sowieso nie der Trainingsfleißigste war, aufging wie ein Hefeteig. Schon als Jugendlicher in Budapest war er nie mehr als unbedingt nötig gelaufen. Ein eigener Fanclub hatte ihm sogar eine provisorische Behelfsbrücke gebaut, damit er einen 200 Meter langen Umweg zum Trainingsplatz umgehen konnte und von seiner Haustür direkt auf den Platz kam. Und sein kleines Bäuchlein, das er auch schon im WM-Finale 1954 vor sich hergetragen hatte, wuchs in dieser 2-jährigen Sperre zur immensen Bierplauze an. Und als ihm der legendäre Santiago Bernabeu 1958 einen Vertrag bei Real Madrid anbot, hatte er das wahrscheinlich mehr seinem großen Namen zu verdanken gehabt als seiner damaligen sportlichen Fitness. Doch Puskas arbeitete sich schnell wieder zurück, denn er wollte nach 2 Jahren Zwangspause es noch einmal wissen. Wein und Bier ließ er ab sofort links liegen, arbeitete wie ein Besessener und schwitzte unter Spaniens Sommersonne 18 Kilo Übergewicht wieder ab und war damit pünktlich zum Saisonstart tatsächlich auf seinem alten körperlichen Level zurück. Von seiner fußballerischen Klasse hatte er sowieso nie etwas eingebüßt, das bestätigt auch der Gründer seines spanischen Fanclubs in einer ungarischen TV-Doku.
Er war besser als Kubala, besser als Kokshish und als Di Stefano. Er traf in jedem Spiel, war immer wie ein Tornado. Und dann machte er 8 Tore. Es vergingen nur wenige Minuten und die Leute bejubelten ein Tor. Ein Gigant.
4-mal wurde Puskas im Dress von Real Madrid Torschützenkönig in Spanien und zusammen mit Alfredo Di Stefano, Gento und Santa Maria dominierte er als Reals weißes Ballett die heimische Liga und Europa. 3-mal gewann Puskas mit den Königlichen den Europapokal der Landesmeister, 5-mal die Meisterschaft und 1-mal den Pokal. Seine Sternstunde hatte Puskas aber 1960 im Finale des Landesmeistercups gegen Eintracht Frankfurt. Vor 130.000 Zuschauern im Hampden Park in Glasgow. Real Madrid gewann mit 7:3 und Puskas alleine steuerte 4 Tore bei. Seine späte Rache, wenn man so will, für das verlorene WM-Finale mit Ungarn gegen Deutschland. Und eine Leistung, die ihm sogar zu einem Nationalmannschafts-Comeback verhalf, allerdings nicht für Ungarn, wo er zwar vom Volk immer noch geliebt wurde, aber für die Führung ja ein Staatsfeind war, sondern in 4 Länderspielen für seine neue Heimat, Spanien. Puskas erhielt die Staatsbürgerschaft und flog 1962 mit zur WM nach Chile. Aber Spanien scheiterte dort sang- und klanglos in der Vorrunde. Das war eine der größeren sportlichen Enttäuschungen, die es in Puskas Fußballerkarriere neben den zahlreichen großen Erfolgen eben auch gab. Seine Trainerzeit führte ihn dann rund um den Erdball. Er arbeitete in Spanien, Saudi-Arabien, Chile, Kanada und Australien, Wirklich erfolgreich war er aber nur zwischen 1970 und 74 bei Panathinaikos Athen. Dort wurde er Meister und führte den Klub 1971 sensationell ins Finale des Europacups der Landesmeister. Auch als Trainer zeigte er überall die Werte, die ihn als Menschen auszeichneten und die der spätere Fußballtrainer Peter Török in der ungarischen Doku beschreibt. Török war mit Familie und Freunden Anfang der 70er im Griechenland Campingurlaub und da hinzukommen war aus Ungarn damals alles andere als leicht, aber sie schafften es und wollten dann Puskás bei Panathinaikos sehen und fragten sich durch. Und als Puskás hörte, oh, da sind ungarische Fans, da lud er sie ein, mit ihm zu essen, organisierte später auch ihre Rückfahrt zum Campingplatz, rief ihnen ein Taxi.
Er bezahlte den Fahrer und verabschiedete uns mit Umarmung und Kuss, als wären wir alte Freunde.
Aber die Geschichte endet hier noch nicht. Am nächsten Tag gab es nämlich auf dem Campingplatz bei Török und seinen Freunden einen schweren Unfall. Eine Gasflasche explodierte und zwei Töchter von Török erlitten schwere Verbrennung. Die ungarischen Urlauber hatten weder genug Geld, noch waren sie sprachlich in der Lage, um den Kindern die nötige medizinische Versorgung zu organisieren. Aber Puskás hatte ihnen beim Abschied am Tag vorher seine Telefonnummer gegeben und die riefen sie in ihrer Not jetzt an.
Er sagte, entspannt euch, ich regel das. Es kam ein Krankenwagen und fuhr die Kinder zum amerikanischen Krankenhaus und dort bekamen sie die nötige Versorgung, damit wir sie wieder mit nach Hause nehmen konnten. Und zurück zu Hause sagten uns die Ärzte, dass die Mädchen ohne die schnelle medizinische Behandlung in Griechenland nicht überlebt hätten.
Nur eine von vielen ähnlichen Geschichten, die Zeitzeugen über Puskás erzählen und in denen sie von seiner Selbstlosigkeit und seinem Einsatz für andere Menschen schwärmen. Wenn er helfen konnte, dann half er, ohne groß nachzufragen und vor allem auch ohne Gegenleistungen zu verlangen. Und Puskás blieb trotz seines Erfolges immer bescheiden und überall, wo er wirkte, auch in den Herzen der Menschen verankert. Das sagt György Csillősi.
Er lebte fast überall auf der Welt und wurde überall geliebt, weil er sich auch anpassen konnte, sich einließ auf die jeweiligen Lebensarten und die lokale Küche. Er hatte eine gewisse kosmopolitische Toleranz und ist damit ein leuchtendes Beispiel für den modernen Europäer.
Ferenc Puskás als Fußballer und als Mensch ein absolutes Vorbild und eine Legende. Der 2006 gezeichnet von seiner schweren Alzheimer-Krankheit verstarb. Er hatte in den letzten Jahren vor seinem Tod sicher viel vergessen, aber er wird nie vergessen werden. Selbst von der jungen Generation nicht, sagt Csillősi.
Úgy, hogy mai 10-12-16 éves srácoknak az életét befolyásolja ez már, tehát mondjuk Felcsúton is, Kispesten is több csapat.
Er beeinflusst immer noch die junge Generation, die 10-16-Jährigen. Für viele ist er immer noch ihr fußballerischer Held. In den Umkleidekabinen hängt sein Poster neben denen der aktuellen großen Stars. Die Jugend sieht in ihm immer noch einen Helden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.